Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. In Madagaskar, nahe dem Sombeze-Nationalpark, ist ein außergewöhnliches Projekt zum Schutz der Umwelt und zur Verbesserung der Lebensbedingungen vieler Menschen entstanden. Eine energieautarke Pelletfabrik, die aus Gras, Erdnussschalen und anderen Biomasseresten umweltfreundlichen Brennstoff herstellt und so eine echte Alternative zur Abholzung bietet. Julian Spratte, Geschäftsführer dieses gemeinnützigen Unternehmens, berichtet heute, wie BioPellets Energy gemeinsam mit lokalen Partnern eine nachhaltige Wertschöpfungskette aufgebaut hat und warum Menschen vor Ort inzwischen selbst Kocher bauen und wie das Projekt Schulen, Haushalte und ganze Gemeinden erreicht. Mit echter Wirkung für Klima, Umwelt und soziale Entwicklung. Das sind große Worte, lieber Julian. Ich möchte ganz gerne, dass du mir das jetzt mal so ein bisschen von der Pike auf erklärst. Wie ist dieses ganze Projekt überhaupt entstanden? Warum seid ihr nach Madagaskar gegangen? Erzähl doch mal, wie waren eure Anfänge?
Danke für den Teppich, den du hier ausgerollt hast. Das ist natürlich jetzt erstmal einiges zu erzählen. Die Anfänge gab es lange vor meiner Zeit hier in Düsseldorf. Es gibt die evangelische Markusgemeinde, die sich in Madagaskar mit einer Partnergemeinde engagiert. Es gibt ein Verein, wo ältere Herren, die in Madagaskar tätig waren, beruflich sich weiter engagiert haben und die vor Ort, den Verein, mit dem wir immer noch arbeiten, Archipair, ein Studierendenverband der Uni Fianarantsoa, sehr stark unterstützt haben beim Kocherbau, bei Aufklärung von der Bevölkerung und eben auch bei der händischen Herstellung von Biobriketts aus Gräsern. Und damals war ich auf der Suche nach einem Abschlussarbeitsthema und bin auf diese Initiative gestoßen worden auch in der Hochschule. Und wir haben dann das weiter ausformuliert, konzeptioniert, dass es wirklich dann auf ein nächstes Level durch maschinelle Fertigung vor Ort gehoben werden konnte.
Mhm. Welches Problem oder welche Probleme behebt ihr damit vor Ort?
Oh, die sind divers tatsächlich. Also Madagaskar ist ja ein sehr, sehr armes Land. Hin und wieder zu lesen, das fünftärmste Land der Welt. Das kommt nicht von ungefähr. Das liegt an massiver Entwaldung. Das ist das erste Problem, was wir damit angehen. Das liegt an sehr, sehr schlechter Infrastruktur. Natürlich Korruption und so weiter, worauf wir jetzt wenig Einfluss haben. Aber die Infrastruktur, den Zugang zu Energie, den wollen wir verbessern. Die Probleme, die wir dann konkret angehen, sind eben die Entwaldung und der Verlust von Diversität, von Biodiversität. Und eben von erodierten Böden, die durch die Entwaldung bedingt sind. Die Böden trocknen weiter aus. Es ist sehr trocken in Madagaskar natürlich, hat verschiedene Klimazonen. Es gibt auch Regenzeiten, aber gerade diese erodierten Böden können kein Wasser mehr speichern. Und die Bauern sind in einem Teufelskreislauf, müssen weiterlaufen, um noch Holz zu finden, müssen Gräser und verbleibendes Holz abbrennen, um die Böden etwas fruchtbarer zu bekommen. Und das Ganze gehen wir ganzheitlich an. Wir sagen, Leute, ihr habt die Biomassen vor Ort, ihr könnt diese Zeit sparen, ihr könnt die Zeit hoffentlich in Bildung investieren für eure Kinder, in nachhaltige Landwirtschaft, indem wir euch alles dafür bereitstellen. Ihr könnt die Biomassen vor Ort ernten, Gräser, Erdnussschalen, Erdnussstauden, andere Sachen, jetzt zunächst kommt Zuckerrohr hinzu. Und diese Biomassen bringt ihr zu der aufgebauten Pelletfabrik, bekommt im Gegenzug die Pellets dafür oder eben auch Geld, das man teilweise für die Schulbildung dann einsetzen sollte, hoffentlich. Es gibt die Kocher, die in Workshops gemeinsam gebaut werden in den Dörfern, wo unsere Partner hinfahren. Das wurde von der Schmitz-Stiftung auch finanziert und unterstützt. Und in diesen Workshops wird dann gleichzeitig über die Folgen der Entwaldung aufgeklärt. Es wird erstmal im ersten Schritt dafür gesorgt, dass weniger Holzeinsatz durch effizientere Kocher vonnöten ist. Und dann im nächsten Schritt kommen unsere Partner wieder und bringen Pyrolyseeinsätze mit. Diese Pyrolyseeinsätze erlauben dann die Kocher nicht nur effizienter mit Holz, sondern auch sehr effizient mit Pellets zu betreiben. Und durch das Betreiben dieser Kocher bleibt immer ein Pflanzenkohlerest übrig. Ich kann die Sauerstoffzufuhr regeln und umso besser ich das beherrsche, umso höher ist der Anteil an Pflanzenkohle, die übrig bleibt und die kann ich dann als Therapeuter, als Dünger aufbereitet auf die erodierten Böden ausbringen und
Super.
verhindere somit weitere Brandrodung.
Toll. Mensch, das ist ja ein richtiger Kreislaufgedanke, der dahinter steckt. Ist es denn so einfach, wie du das jetzt gesagt hast, diese Biopellets herzustellen? Also kann man einfach so aus Zuckerrohr, Blättern, Erdnussschalen und Gras ein Biopellet herstellen, das dann auch gut brennt? Ich kann mir das gar nicht so vorstellen.
Das Schöne ist, das haben wir auch sehr schnell gelernt, deshalb haben wir das weiter verfolgt. Das haben wir 2020 gelernt. Pellets kann man so gut wie aus allem machen. Wir waren in Hilden bei Münch-Edelstahl. Da durften wir die Presse zu Testzwecken benutzen und das war gar kein Problem. Pellets, man muss nur die richtigen Parameter kennen. Teilweise müssen wir in Madagaskar etwas nachfeuchten, wenn die Biomassen zu lange liegen, dass sie zu trocken sind. Aber das war's. Wir benötigen keine weiteren Additive. Das heißt, alles aus lokalen Ressourcen, etwas Wasser dazu und die Pellets haben eine wirklich sehr, sehr gute Qualität. Der Brennwert variiert etwas. Jetzt geht es ein bisschen in die Technik, je nach Biomasse. Also wenn ich Erdnussschalen mit hinzuwerfe, ist die Qualität der Pellets meist besser, kommt, da sie sehr ölhaltig sind. Dadurch habe ich dann auch einen höheren Brennwert.
Super, sehr schön. Und hast du das eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass ihr da mit einem Verein vor Ort zusammenarbeitet? Das ist ja sonst wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, also so aus Düsseldorf zu kommen und zu sagen, hier, wir haben eine Lösung für eure Probleme, macht doch einfach mal Pellets aus Erdnussschalen und Gräsern. Wurdet ihr da direkt von Anfang an so akzeptiert, als ihr mit dieser Idee um die Ecke kamt?
Wir wurden ja nicht mal in Deutschland akzeptiert. Wir kamen mit der Idee um die Ecke. Zunächst in Deutschland mussten wir erstmal Finanzierer finden. Das hat ja so mäßig gut funktioniert. Also haben wir das über ein Crowdfunding gemacht. Das hat dann erstmal eine breite Aufmerksamkeit generiert. Das hat zum Glück auch funktioniert. Und nachdem wir das Geld zusammengesammelt haben, klar, haben wir uns öfter mit unseren Partnern zusammengesetzt. Und auch da war dann natürlich erstmal intern weitere Gespräche nötig. Jetzt ist so viel Geld da. Es waren über 70.000 Euro. Wie setzen wir das effizient ein? Was sind die nächsten Schritte? Und das hat dann ganz gut funktioniert. Es hat natürlich lange gedauert. Es kamen immer wieder Probleme dazwischen mit Corona, Lieferkettenengpässe und so weiter. Also wir hatten zum einen unsere, ich sag mal, europäischen Probleme und dann natürlich auch vor Ort die Akzeptanzprobleme. Dann, wenn wir mit dieser Lösung jetzt dahin kommen, das war dann tatsächlich Ende 23 haben wir aufgebaut. April 24 ging es los. Unser Partner hat drumherum Sensibilisierungskampagnen gemacht, hat aber auch erstmal zu einem Traditionsfest eingeladen, wo dann die umliegenden Dörfer kamen zum gemeinsamen Essen, Trinken. Und da wurden Segnungen erteilt, es wurde alles vorgestellt. Das Ganze steht deshalb offiziell unter einem guten Stern.
Schön.
Das heißt, in unmittelbarer Umgebung ist alles akzeptiert. Man muss aber sagen, dass auch lokal der Weg dahin nicht einfach ist, weil gerade in Madagaskar gibt es 18 Stämme, 18 unterschiedliche Kulturen, die natürlich Schnittmengen aufweisen, klar. Aber auch unser Partner ist im Südwesten, wo wir aktiv sind, quasi fremd. Das heißt, auch unsere Partner haben vor Ort für sich selber auch Überzeugungsarbeit zu leisten.
Und das hat aber gut funktioniert, weil einfach das mit den Pellets gut funktioniert, oder wie ist da aktuell das Feedback?
Genau, das Gute ist, dass alle davon profitieren und daran partizipieren. Also die andere Möglichkeit wäre gewesen, wir sagen, wir elektrifizieren direkt die Menschen. Das wäre aber so ein großer Schritt gewesen und auch eine Art Kulturbruch, der würde definitiv in der Region nicht akzeptiert. Es wird immer gesagt, also wir kochen Bohnen, wir kochen Reis, wir kochen Maniok. Und sobald ich die Kochweise nicht mehr über Holz oder Holzkohle verändere, verändert sich der Geschmack des Essens. Das ist schon mal der erste Knackpunkt.
Ah.
Ne? Also ich koche mit Feuer. Das heißt, wir haben gesagt, okay, das müssen wir dann akzeptieren und beibehalten. Wir kochen mit Feuer, aber dann eben mit Pellets, dass die Biomassen nachhaltig sind. Und das heißt, wir speichern quasi unsere Sonnenenergie in Biomasse, in Pellets zwischen. Das heißt, indirekt wird ja dann mit Sonnenenergie gekocht. Und diese Pellets erlauben ja dann eben, dass die Menschen an dem Ganzen teilhaben. Das heißt, wir geben nicht die fertige Lösung einfach aus, sondern die Leute machen mit. Sie werden ihre Kocher zunächst selber bauen. Sie trainieren dann, wie sie die Pflanzenkohle selber herstellen und wie sie nachhaltige Landwirtschaft betreiben. Das ist jetzt gerade ein von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördertes Projekt, auf das wir sehr stolz sind, weil das ist sehr umfangreich. Es beinhaltet direkt eine zweite Pelletfabrik, aber es beinhaltet eben auch die nachhaltige Landwirtschaft. Das heißt, wir machen jetzt diesen Schritt weiter. Wir werden Wasserrückhaltebecken bauen, damit man eben nicht sagt, okay, jetzt habt ihr nur die Pflanzenkohle, aber wenn es nicht regnet, hilft euch ein fruchtbarer Boden ja auch nicht. Das heißt, wir versuchen es so ganzheitlich wie möglich und eben auch so profitabel wie möglich für die Menschen vor Ort zu gestalten.
Schön, sehr gut. Nun hast du jetzt schon auch ein paar Mal gesagt, dass ihr Förderungen empfangen habt oder das Crowdfunding am Anfang, aber ihr werdet ja mit Sicherheit immer noch trotzdem Geld benötigen. Woher kommt das aktuell?
Wir haben eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Lösche. Da gibt es dann eine jährliche Spende. Da sind wir natürlich auch geneigt, solche Sachen auszubauen oder auch mit anderen Unternehmen zu schaffen. Dann gibt es immer wieder so Spenden, die eintrudeln, über die wir uns sehr freuen. Meistens kommen die, wenn man wieder ein bisschen Dissemination betrieben hat, also ein Newsletter verschickt hat oder es wurde ein Zeitungsartikel über uns veröffentlicht. Deshalb
Oder
hoffe
ein
ich natürlich,
Podcast.
wollte ich gerade sagen, deshalb hoffe ich natürlich, dass dieser Podcast auch breit gestreut wird und großen Anklang findet. Es sind ja immer spannende Themen. Und da sind wir natürlich auf Spenden sehr angewiesen, weil gerade Fördermittel bedeuten oft, man muss einen gewissen Eigenanteil mitbringen. Unser Eigenanteil meistens ist natürlich unsere Arbeit. Wir sind alle ehrenamtlich aktiv in dieser gemeinnützigen Unternehmergesellschaft. Ich will es jetzt nicht zu bürokratisch machen. Die Förderung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt läuft jetzt gerade über die Hochschule Düsseldorf, wo ich meine Brötchen verdiene. Und dann ist es darüber ganz gut, weil da war eine Förderquote von 100% möglich. Und deshalb können wir das dann über die Hochschule Düsseldorf gerade umsetzen.
Super.
Und das bietet die Möglichkeit, eben auch tiefer in die Forschung reinzugehen. Also als nächsten Schritt müssen wir vor Ort eben Daten sammeln, Daten erheben. Wie ist wirklich der Impact? Wie können wir den vermessen? Sozioökonomische Lebensumstände, in welchem Zeitraum können wir die heben, verbessern, Potenziale auftun? Wo hapert es an der Akzeptanz? Wie können wir die Akzeptanz verbessern? Das braucht alles Zeit und das geht dann in Kooperation, in Uni-Kooperation auch mit der Uni vor Ort. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir machen. Und weil du eben die Finanzierung angesprochen hast, wenn wir diese ganzen Daten haben und das alles mal modelliert haben, das ist so ein Plan für 26, 27 und dann 6 bis 10 Anlagen aufgebaut haben, natürlich Zukunftsmusik, aber dann haben wir vor Ort so eine Infrastruktur geschaffen, dass wir in der Theorie auch über CO2-Zertifikate das Ganze querfinanzieren können. Das hat
Super.
immer natürlich Vor- und Nachteile. An anderer Stelle wird dann quasi wieder CO2 freigesetzt, was wir dort einsparen. Aber der Hebel und der soziale Impact vor Ort ist natürlich immens, der dadurch geschaffen wird. Und deshalb sollten wir das weiter verfolgen, weil wir ja CO2 negativ sind, ne? Zum einen den Waldschutz, zum anderen eben auch das CO2, was gebunden in der Pflanzenkohle in die Böden wieder eingearbeitet wird.
Super. Richtig tolle Idee auf jeden Fall, die ihr da verwirklicht habt. Lass uns doch einmal ganz kurz dieses Fass nochmal aufmachen. Was können denn die Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie euch gerne helfen möchten? Wo findet man euch? Wo kann man die Spende sozusagen abgeben? Und sucht ihr eventuell auch noch Vereinsmitglieder, die ehrenamtlich helfen?
Oh ja, das ist ein guter Punkt. Also zum einen spenden kann man an uns über biopelletsenergy.org, also ORG. Da findet man alle Details zu unserem Spendenkonto bei der GLS Bank. Wir haben eben für solche Fälle, wenn man sich einbringen möchte, wenn man sagen möchte, ich habe eine Idee, es muss nicht unbedingt mit den Pellets sein, es kann was für partizipative Prozesse sein, es kann was für Bildung sein, ich möchte vor Ort helfen. Das machen zum einen sehr viele Studierende von mir, von der Hochschule Düsseldorf, von anderen Hochschulen, das schreiben wir auch immer Stipendien aus. Es machen aber auch ältere Personen, die sich bei uns, also älter jetzt nicht despektierlich gemeint, aber über das Studienalter hinaus, die sich bei uns beteiligen und mit einbringen. Dafür haben wir einen Verein gegründet, der heißt Eine Weltlabor. Der ist, glaube ich, unter One World Lab zu finden, wenn ich das bei Google eingebe. Man kann mir aber auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Also du kannst ja bestimmt das so meine Kontaktdaten da dann hinterlegen, sodass man
Genau,
eine E-Mail
den Link
schreiben kann.
gerne mit in die Folgennotizen packen, aber auf jeden Fall, dass die Leute irgendwie an den Verein rankommen, dafür werde ich sorgen.
Danke. Genau. Und das Eine Weltlabor ist komplett offen, demokratisch und da kann jeder seine Ideen dann einbringen. Es muss sich auch nicht auf Dauer auf Madagaskar beschränken. Wir haben derzeit circa 25 Mitglieder, die immer wieder Akzente setzen, die immer wieder auch Bildungsinitiativen einbringen. Deshalb heißt es ja auch eine Weltlabor, die dann auch sagen, ja, wir möchten was für Schulen tun. Wir arbeiten auch mit dem Deutschen Madagassischen Schulverein zusammen. Das ist sowieso ein großes Thema, dass wir jetzt demnächst nicht nur die Schulen des Vereins ausstatten wollen, sondern auch 25 weitere Schulen, um eben die Schüler als Multiplikatoren für nachhaltige Aufklärung vor Ort auch einsetzen zu können.
Schön. Mensch, toll. Habt ihr auf jeden Fall auch viel zu tun, so wie sich das anhört. Nun hast du ja auch schon gesagt, ihr arbeitet alle ehrenamtlich. Du bist ehrenamtlicher Geschäftsführer eines Unternehmens. Wie fühlt sich das an und welchen Mehrwert bringt das vielleicht auch für dich? Wie siehst du das?
Ja, also bisher ist es natürlich ein zeitaufwendiges Hobby, kann man so
Ja.
sagen. Ich hatte jetzt das Glück, es an der Hochschule mit einbringen zu dürfen. Also das heißt, jetzt hat sich das so ein bisschen professionalisiert, so dass ich auch einen Teil meiner Arbeitszeit an der Hochschule dafür einsetzen kann, wenn die ganzen Forschungsprojekte, die ich mir gerade überlege und zum Teil beantragt habe, so kommen, wird dieser Teil an der Hochschule auch wachsen. Es kann eventuell auch in eine Doktorarbeit münden. Das wollte ich noch mit einem anderen Studierenden sprechen, der das auch gerne machen möchte in dem Bereich. Erstmal weitere Abschlussarbeiten schreiben, dann promovieren. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Ansonsten fühlt sich das wirklich meistens sehr gut an. Soll jetzt ja auch keine Selbstbeweihräucherung sein. Aber man wird doch oft angesprochen, kontaktiert, darf das irgendwo vorstellen. Gerade die älteren Herrschaften, die ich zuvor angesprochen habe, sind sehr froh, dass es auch eine jüngere Generation gibt, die sich weiter engagiert, dass ihr damaliges Engagement eben weitergeführt wird, nicht ausstirbt. Und vor Ort müssen wir ja eben sagen, wir arbeiten auch mit den Studierenden der Uni Fianarantsoa zusammen. Der Leiter von Archipel, der André, ist genau mein Alter und das ist dadurch einfach super dankbar. Ich glaube, es gibt ein bisschen sonst ein Gefälle, wenn die älteren Herrschaften nach Madagaskar Geld schicken und sagen, oh, macht mal weiter. Und so ist es jetzt anders. Wir arbeiten mehr auf Augenhöhe. Wir schreiben die Projekte gemeinsam. Es gibt einen Arbeitsplan, wer macht was. Und danach gibt es quasi die Überweisung, die muss ja weiter stattfinden. Aber wir machen das nicht mehr so in so, ich sag mal, aufgabenbezogen, sondern es gibt einfach ganz große Überweisungen nach Madagaskar und die Partner nach eigenem Ermessen, nach eigenem Personaleinsatz können das dann abarbeiten.
Super, das hört sich sehr fair an, sehr schön. Nun hast du ja eben auch schon gesagt, dass Madagaskar so euer erstes Projekt ist und das wächst auch bereits fleißig. Aber sagen wir mal so, ist das ein Schwerpunkt, auf den ihr euch aktuell beschränkt, oder habt ihr auch im Fokus noch andere Länder damit zu erreichen?
Wir beschränken uns gerade auf Madagaskar einfach auch wegen unserer persönlichen Kapazitäten. Das ist natürlich ein Thema. Wenn wir jetzt sagen, wir würden das so schnell hochskalieren, dass man eventuell, das ist jetzt natürlich hypothetisch, mit Investoren arbeitet, weil man sagt, die CO2-Zertifikate rechtfertigen auch einen Investitionsbedarf da rein. Und wir könnten ab einer gewissen Zeit dann auch so rentabel sein, dass wir mehrere Personen damit beschäftigen können, auch hier in Deutschland. Da geht der Blick natürlich auch ganz schnell über Madagaskar hinaus. Es gibt viele Länder im globalen Süden mit einer niedrigen Elektrifizierung. Es gibt viele Länder, gerade in den ländlichen Regionen, die Hilfe brauchen. Man muss dabei natürlich immer auch die politischen Situationen vor Ort betrachten. Die müssen sicher sein, man muss die Kontakte haben. Man muss sich auch in einer gewissen Weise wohlfühlen. Ich möchte nicht mit einem schlechten Gefühl in ein Land einreisen und nicht wissen, ob die Zeit, die ich da jetzt gerade investiere, auch sinnvoll dann weiter genutzt wird. Also das sind so ein paar Themen, aber dadurch, dass wir auch viel mit von der Hochschule mit Ghana arbeiten, sind solche Länder natürlich sehr attraktiv, dann auch bestehende Kooperationsländer mit Biopellets zu erschließen.
Eigentlich ist es ja auch, ich sag jetzt mal, eine relativ einfache Idee mit den Biopellets. Das könnte ja auch sich im Grunde genommen jede andere Initiative kopieren, wenn sie denn die entsprechenden Gelder hätte dafür, das umzusetzen. Da seid ihr aber auch ganz offen, mit anderen Organisationen zu sprechen und eure Ideen vielleicht zu vervielfältigen, oder?
Das ist gar kein Problem.
Ja.
Also oft, wenn man jetzt einen Businessplan schreibt, dann geht es ja immer darum, ja, wer sind Competitors, also wer sind die Wettbewerber am Markt? Haben wir nicht. Also go for it, jeder, der das machen möchte, gerne. Es wird laut Zahlen der UN bis 2030 immer noch 1,8 Milliarden Menschen geben, die ohne Zugang zu sauberer Energie kochen werden. Also 1,8 Milliarden Menschen und wir sind eine kleine gemeinnützige Unternehmung hier aus Düsseldorf. Jeder, der das irgendwie duplizieren möchte, go for it. Da haben wir gar keine Probleme und da gibt es keine Konkurrenz. Im Gegenteil, ich glaube, man kann mit ganz, ganz vielen Synergien arbeiten. Wir arbeiten auch in Madagaskar mit ADES zusammen. Das ist eine große Schweizer NGO, die vor Ort Kocher bereitstellt. Wir haben jetzt endlich unseren ersten Kooperationsvertrag aufgesetzt. Das
Schön.
heißt aber auch, dass wir vor Ort mittlerweile ein Standing haben. Wir waren in die Botschaft eingeladen. Und das sind aber Prozesse, die haben Zeit gedauert, gebraucht, ne? Also in Madagaskar wie auch in Deutschland. Ich glaube, bevor wir die erste Fabrik vor Ort am Laufen hatten, haben erstmal alle mit so einem schmunzelnden Auge drauf geschaut und gesagt, macht ihr mal, mal gucken, wie weit ihr kommt. Und das hat ja zum Glück funktioniert. Und deshalb machen es wahrscheinlich auch nicht so viele andere, weil die ein bisschen ja vor Ort, die Risiken sind einfach immens und man kann es nur durch valide Partnerschaften abfedern. Und selbst die können natürlich auch nicht auf alles reagieren wie Naturkatastrophen oder so.
Ja, stimmt, das ist logisch auf jeden Fall. Kannst du uns noch ein paar Zahlen nennen, was ihr schon erreicht habt in Madagaskar? Ich glaube, bei euch auf der Homepage steht da was.
Ja, da stehen Zahlen, die sind natürlich veraltet,
Ah,
aber
okay.
ja.
Umso besser, neue Zahlen, her damit.
Ja, was wir zuletzt erreicht haben, ist auf jeden Fall, dass wir umliegend 150 Haushalte ganz entspannt mit erschlossen haben. Wir haben ja immer Zielzahlen, die wir ausgeben, aber 150 Haushalte bedeutet halt bei ungefähr 6 Menschen, die im Haushalt dann leben, dass wir ungefähr mit 900 Personen dann arbeiten. Muss ich
Ja.
gerade gucken, dass ich keinen Kopfrechenfehler hier hinlege. Und wir wollen dieses Jahr noch 500 Haushalte erreichen und im nächsten Jahr dann 1000.
Toll.
Das Ganze bedeutet dann aber immer krasse Multiplikatoreneffekte, ne? Wir arbeiten ja mit Kleinbauern zusammen. Diese Kleinbauern versorgen ja auch wieder Menschen. Wir arbeiten mit den Schulen zusammen. Das heißt, in den Schulen werden die ganzen Schüler erreicht, die eben auch nur in die Schulen kommen, wenn vor Ort Essen bereitgestellt wird. Es ist ja auch eine Erleichterung für die Familie, wenn sie wissen, okay, ich kann mein Kind in die Schule schicken, dort wird es satt. Also braucht die Schule einen Schulgarten und im Idealfall eben noch nachhaltig zubereitetes Essen.
Toll, super. Was würdest du sagen, sind aktuell eure größten Herausforderungen?
Ich würde sagen, die größten Herausforderungen sind jetzt beim Aufbau der zweiten Pelletfabrik, dass wir auch da wieder die Akzeptanz generieren müssen. Wir stellen das ja.
Okay, das müsst ihr immer wieder aufs Neue euch erkämpfen.
Ja, wir setzen uns jetzt auch nicht ins gemachte Nest. Also wir hätten jetzt sagen können, okay, wir haben vor Ort ein bekanntes Projekt. Es ist schon da. Wir bauen 5 Kilometer daneben die nächste Anlage. Alles ist gut. Nein, wir müssen vor Ort weitere Partner auch ins Boot holen. Irgendwann sind die Ressourcen unserer Partner auch erschöpft. Da hatten wir jetzt in Madagaskar mehrere Möglichkeiten. Deshalb bauen wir jetzt die zweite Fabrik mit ADES zusammen. Aber auch ADES kann nicht garantieren, auch wenn sie ein sehr, sehr breites Distributionsnetz für Kocher haben, dass vor Ort alle Menschen an diesen partizipativen Prozessen teilnehmen. Das heißt, wir werden uns in Andranuburi, so heißt der Ort, mit der zweiten Fabrik niederlassen. Das ist sehr nah an Tuliá. Das ist eine große Stadt im Südwesten, wo ADES auch eine Zweigstelle hat. Und von da aus werden wir dann eben wieder, ich sag mal, von vorne beginnen, ne? Mit den Aufklärungskampagnen. Natürlich haben wir jetzt die Erfahrungswerte. Wir haben die Materialien. Es muss viel mit Piktogrammen auch gearbeitet werden. Die wenigsten Menschen auf dem Land in Madagaskar können lesen. Da kommt noch hinzu, Madagaskar ist eine französische Kolonie. Dann sagt man, okay, Französisch ist Amtssprache neben Madagassisch, aber auch auf dem Land sprechen die wenigsten Leute Französisch. Das heißt, man muss eben mit den lokalen Partnern arbeiten.
Wow. Julian, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen oder besonders aufregenden Erinnerung, die sie so im Kopf gespeichert haben in Bezug auf ihr Projekt. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen magst?
Ja, eigentlich kann ich da ganz viele Sachen erzählen, aber das Krasseste war, glaube ich, wirklich einmal, als ich zunächst in Madagaskar gelandet bin. Das war 2022, nachdem sich die Insel wieder geöffnet hat nach Corona. Man fliegt diesen Flughafen an und man denkt, bin ich jetzt noch über Meer quasi. Man sieht nur vereinzelt Lichter, da sieht man schon, das ganze Land war, das ist mittlerweile Meer geworden, das ganze Land war fast dunkel. Das ist einfach nur faszinierend, sowas zu sehen. Das ist ja wie in Europa vor 150 Jahren gefühlt. Und dann in dieser Hauptstadt zu landen und am nächsten Tag dann weiterzufahren, durch diese ganz verschiedenen Klimazonen, durch die Region, durch die Menschen, die aber trotz der vermeintlichen Armut, es ist ja auch immer, wie fühlt sich Armut an? Wenn ich vor Ort, ist ja nicht jeder Mensch automatisch so arm, aber gemessen an unseren Maßstäben. Diese Freude zu sehen und dass die Aufregung und Glück, also man selber als weiße Person in Madagaskar ist ein Vasar, ein Fremder. Aber trotzdem haben die wenigsten skeptischen Blick, sondern kommen angelaufen, freuen sich, winken, auch wenn man dann im Auto oder im öffentlichen Transport unterwegs ist. Also man wird immer irgendwie zur Kenntnis genommen, aber positiv. Also man fühlt sich nie
Schön.
unsicher. Das war das erste wunderbare Erlebnis, einfach so fremd zu sein, wie ich noch nie irgendwo fremd war, weil es ja auch damals nach dem gar kaum noch Tourismus vorhanden war und trotzdem so positiv angenommen zu werden. Und das andere war, als dann wirklich vor Ort die ersten Pellets herausgepurzelt sind. Aus irgendwelchen Gründen hätte es ja nicht funktionieren können. Wir hatten alle eingeladen, wir haben alles aufgebaut. Und wenn das dann nicht geklappt hätte, ich glaube, dann wäre ich da aus den Schuhen gefallen, weil ich sowieso schon 45 Minuten lang bei 40 Grad in der Sonne da Rede und Antwort stehen musste und dann ging's los und dann kamen zum Glück die Pellets da raus. Also das war auch so ein Erleichterung und Glücksmoment, der war unbeschreiblich. Ja.
Schön. Ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich so ein Mensch in Madagaskar wäre und dann kommt auf einmal Julian Spratte aus Düsseldorf und erzählt mir, du, wir wollen hier so eine Pelletsfabrik bauen und das ist auf einer einen Seite gut für euch, weil ihr dann immer Energie habt und auf der anderen Seite auch noch total gut für die Umwelt und ja, lasst uns mal loslegen und ihr habt ja hier auch schon Freunde von mir aus Düsseldorf haben ja hier schon vor Ort viel erreicht und mit denen zusammen machen wir das. Trotzdem würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen vorkommen, als ob ein Außerirdischer käme und mir erzählen würde, wie ich besser leben kann oder irgendwie so. Also es ist doch bestimmt schon auch ein seltsames Gefühl für die Menschen vor Ort, wenn einfach jemand kommt und einem versucht zu erklären, dass man was besser machen kann, oder?
Das glaube ich allerdings auch. Also diese Skepsis, die ist ja sicherlich teilweise auch gesund und die ist natürlich
Ja.
auch begründet. Wir müssen ja auch immer noch über den Postkolonialismus nachdenken. Das ist ein
Ja.
Riesenthema. Auch das wird auch ein Thema in Madagaskar bleiben. Zunächst die Briten, danach die Franzosen. Madagaskar ist jetzt seit plus minus 65 Jahren unabhängig, offiziell. Inoffiziell hängt es natürlich weiter auch am Nabel von Frankreich mit dran, muss man so sagen. Wir versuchen zu vermeiden, dass die Botschaft aufkommt, dass der Europäer sagt, wir machen das jetzt mal so. Das war auch bei unseren Partnern ein Prozess, weil man muss ja immer sagen, alles, was wir nicht bestimmen, bedeutet vor Ort eine gewisse Eigenverantwortung. Und die Menschen müssen bereit sein, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und mein fast Standardsatz in Madagaskar ist geworden, ihr seid die Experten, hört auf, mich das zu fragen, macht es, wie ihr das machen möchtet. Na, wir können ja aus Deutschland nur einen gewissen Teil bereitstellen. Das sind meistens eben die monetäre Infrastruktur und die technische Infrastruktur. Und dann vor Ort die Adaption liegt dann komplett bei unseren Partnern und die Akzeptanz dann letztendlich bei den Menschen selber. Was sehr geholfen hat, das würde ich sagen, ich war auch mit 4 Jungs aus Düsseldorf dort und als wir die Fabrik angefangen haben oder wussten, dass sie kommt und die Fundamente angefangen haben zu bauen, das war alles in reiner Handarbeit. Und da haben dann auch die Leute und vor allem auch die Kinder geguckt, was machen die Weißen da eigentlich? Vor allem, wir haben da wirklich geschuftet wie die Verrückten. Also wir hatten alle blutige Hände ohne Ende. Das sage ich jetzt nicht nur an meinen zarten Bürohänden, sondern auch die beiden anderen Jungs, die da oft auf Schreinerbaustellen und so geholfen haben, hatten blutige Hände, die anderen beiden, also wir waren zu fünft auch. Und wir haben Kies geschippt bis zum Abwinken. Wir haben die Löcher gebuddelt für die Fundamente. Alles mit diesen kleinen madagassischen Schippen, die halt bewusst klein sind, weil dieser Lehmboden, mit dem der Reis gepflanzt wird, den kann ich mit diesen großen Schippen nicht umgraben. Dann kriege ich die nicht mehr bewegt, weil das an den Schippen kleben bleibt. Und mit diesen
Okay.
kleinen Schippen haben wir da wirklich Tage verbracht, nur Löcher zu buddeln, Sand von A nach B zu schippen, Kiesel zu holen, Kiesel von A nach B zu schippen. Dann saßen wir mal auf so 50 Jahre alten Mercedes-Benz oben auf der LKW-Ladefläche und haben alle Materialien von A nach B transportiert. Und die Leute in den Dörfern und in der großen Stadt daneben, die haben auch gedacht, was ist hier los? Aber ich glaube, das hat geholfen.
Cool.
Also, dass wir uns halt nicht versteckt haben und gesagt haben, so macht mal von Anfang an alles zusammen.
Super. Hervorragend. Toll, dass ihr euch da mit so viel Energie engagiert. In meinen Augen seid ihr deswegen ja auch Weltverbesserer und also in dem Falle dann Madagaskar-Verbesserer irgendwo, aber auch natürlich im zweiten Schritt Weltverbesserer, dadurch, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Und deswegen auch meine Frage, was denkst du denn, was müsste passieren, damit die Welt ein besserer Ort wäre, wenn du dir drei Sachen wünschen dürftest?
Oh, das ist gut. Ja, zum einen, dass man viel mehr aufeinander achtet und akzeptiert. Also ich muss nicht immer überall in den Konflikt und in die Konfrontation gehen. Das würde ich sagen, hilft, wenn jeder erstmal seinen eigenen Vorgarten so ein bisschen in Ordnung bringt und eine gewisse Zufriedenheit mit an den Start bringt, dann schafft das hoffentlich auch mehr Akzeptanz gegenüber allen Bereichen des Lebens. Verhärtete Fronten führen, glaube ich, eher immer nur zu Konflikt und schlimmeren Ergebnissen, anstatt zu besseren Ergebnissen.
Ja, das stimmt.
Das Zweite geht auch in die Richtung. Das habe ich auch in Madagaskar gelernt. Ich kann Sachen oder Menschen auch nicht immer pauschal verurteilen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie kann der Mensch da jetzt einfach seinen Müll auf die Straße werfen? Ja, was ist denn seine Alternative? Also es gibt keine Müllabfuhr, es gibt keine Infrastruktur dementsprechend und sein Bildungsniveau ist auch ein ganz anderes. Das wird ja sich in den nächsten Jahren erst entwickeln. Also ich muss immer gucken, wo ich den Maßstab ansetze. Also ich kann nicht mit dieser Erwartungshaltung, die wir hier in Europa, in Deutschland in die Wiege gelegt kriegen, weil es uns einfach an nichts mangelt, mit so einer Erwartungshaltung in die Welt reingehen und sagen so, ja, warum macht ihr das denn nicht so? Ihr habt doch alle Möglichkeiten, bei euch scheint doch die Sonne. Warum nutzt ihr denn nicht PV? Also, dass man einfach sich auch mal in die Menschen vor Ort und woanders tiefer hineinversetzt.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich finde, das ist ja auch, also bei dieser Aufgabe ganz besonders, aber das ist ja auch der große Benefit vom Reisen in ferne Länder, so, ne, dass man halt auch einfach nochmal was anderes vor Augen geführt bekommt, als man immer so in Schubladendenken in Deutschland steckt. Und dadurch einem sich ja die Welt irgendwie so eröffnet. Das ist echt schön eigentlich. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, das ist auch wirklich was unbezahlbar ist und deshalb auch oft so ein gemeinnütziges Engagement rechtfertigt. Also das Dritte wäre tatsächlich relativ finanziell ausgelegt. Ich hoffe, das kann ich trotzdem sagen.
Klar.
Man schaut sich ja viele Förderrichtlinien, Förderkriterien an und man muss oft sagen, entweder für Startups allgemein oder aber auch für soziale Unternehmungen. Es wird quasi ein gewisser Erfolg immer erwartet und auch ein Payback erwartet. Und das finde ich schade, weil wenn ich jetzt Förderungen haben möchte, muss ich teilweise schon einen gewissen Umsatz vorweisen. Und ich mir, woher soll der Umsatz denn jetzt bitte kommen, wenn ihr mir nicht die Förderung gebt? Oder es wird gesagt, okay, die Förderung ist quasi eine Art geliehenes Geld. Ihr müsst das zurückzahlen in Form von Steuern. Das heißt, ihr seid wirtschaftlich so aktiv und tragt zum Wachstum bei, zahlt Steuern und dadurch rentiert sich für uns als Fördermittelgeber, meistens dann der Staat, dieses vermeintliche Investment in euch. Warum kann ich aber nicht auch einfach mal sagen, ihr übernehmt gesellschaftliche Aufgaben, so wie wir das ja tun, ne? Dadurch sind wir auch, haben den Gemeinnützigkeitsstatus vom Finanzamt. Das heißt, wir übernehmen Aufgaben, die der Staat oder die den Staat entlasten. Warum muss ich das mit mehr Bürokratie belohnen? Also ich darf dadurch sehr viel bürokratische Hürden bekämpfen. Na, also ich muss immer meine Rechtfertigung dem Finanzamt gegenüber beibringen, was natürlich auch richtig ist. Sonst gibt es natürlich immer schwarze Schafe, die was anderes machen würden mit den Spenden oder wie auch immer. Also wir haben volle Transparenz, das ist auch richtig. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, es ginge über bürokratische Dinge hinaus, dass man das auch monetär quasi entlohnt, sagt, da ist ein großer Zeitaufwand hinter. Aber ich glaube, das gilt allgemein fürs ganze Ehrenamt in Deutschland, dass das seltenst monetär vergolten wird. Dass solche Leute, die sich da zu viel reinhängen, vielleicht sogar im Alter Probleme haben können, weil sie zu viel ehrenamtlich gemacht haben, in Anführungsstrichen. Man kann es ja nicht zu viel machen, aber zu wenig in die Rente eingezahlt haben. Das ist jetzt alles ein bisschen philosophisch, aber Das finde ich schade. Solches sollte viel mehr anerkannt werden, nicht nur gesellschaftlich mit einem Händeschütteln, sondern auch einfach sich monetär für die Unternehmung oder für die Person persönlich in Sicherheit fürs Alter auszahlen können.
Ja, finde ich eine super Idee und ich finde das gar nicht so philosophisch, sondern es ist ja schon auch irgendwie ganz eine rein praktische Überlegung. Und ich sehe das ganz genauso. Ich habe da leider auch noch nicht die Lösung gefunden, aber ich finde auch, dass da irgendwie noch was geschehen muss in unserem Land und allgemein auf der Welt, dass das mehr anerkannt und gefördert wird mit dem Ehrenamt. Denn es ist so gut, dass es das gibt. Julian, nun bist du ja ein unglaublich engagierter Mensch und du hast auch schon erzählt, dass du dich auch in der Uni sozusagen halt ja auch beruflich dann mit dem Thema und mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Wie kommt es denn bei dir im Alltag so vor?
Meine persönlichen Erfahrungen mit Nachhaltigkeit.
Ja,
Ah.
ist das hier auch noch ein Lifehack für die Hörer und Hörerinnen und für mich?
Doch, ich bin relativ leicht zufriedenzustellen, würde ich mal behaupten. Also ich fahre immer noch mein Auto. Jetzt kann man mich geißeln, es ist ein Benziner, aber ich finde, es ist nachhaltiger, ein und dasselbe Auto lange zu fahren, gerade wenn es ein Kleinwagen ist, der wenig Sprit verbraucht. Ich brauche ungefähr 5,5 Liter auf 100 Kilometern. Das fahre ich, seitdem ich das Pro 12 gekauft habe, also seit 13 Jahren. Gut, jetzt fragt man, warum ist in Düsseldorf ein Auto? Brauche ich, weil meine Wurzeln im Sauerland liegen
Ah,
und
schön.
ich damit sehr oft meine Großeltern dann besuche. Die wohnen so.
Sauerland, mein Herz schlägt für du. Das, ja, alles
Ich
gut, okay.
war
Entschuldigung.
tatsächlich auf einer Hochzeit am Samstag,
Ah,
da wurde das Lied erst wieder, kam das Lied erst wieder auf. War nicht meine eigene Hochzeit, aber es war eine sehr schöne Hochzeit. Genau, und in dem Zuge hatte ich auch meine Großeltern wieder besucht, die sehr, sehr ländlich wohnen. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall etwas, dass man Sachen ganz, ganz lange weiter nutzen kann. Viele Sachen, die hier als nicht mehr gut angesehen werden, nehme ich öfter auch einfach mal mit nach Madagaskar, weil gerade dort haben die Leute noch ein Talent, Sachen wirklich bis zum Ende zu benutzen. Also
Super.
die haben ein Handwerksgeschick, da fällt dir nichts zu ein. Also das ist so krass, da wird auch auf offener Straße mal eben ein ganzes Getriebe zerlegt und der LKW fährt 2 Stunden später wieder.
Toll.
Könnte hier kein Ingenieur mehr. Also ohne jetzt eine Angriffsfläche bieten zu wollen. Aber gut, ich bin ja auch nur Wirtschaftsingenieur, vielleicht kann ich es deshalb nicht. Aber ich glaube trotzdem, die wenigsten Ingenieure könnten heutzutage noch auf einer Straße ein Getriebe auseinanderbauen und danach fährt der LKW weiter. Also hier ist neu noch zu billig. Die Aussage hatte ich tatsächlich auch diese Woche erst noch, wo es um Thema Kreislaufwirtschaft ging, auch in der Uni. Das ist etwas, was mich stört und was ich versuche im Alltag auf jeden Fall mit einzubinden, Sachen bis zum Ende zu nutzen. Und dann natürlich Standardsachen, ja, Bibliothek,
Ja.
Öffis nutzen, Fahrradfahren. Also ich fahre hier immer sonst mit Fahrrad rum, klar. Ja.
Ja. Bist du auch jemand, der gerne Secondhand kauft? Ich habe jetzt gerade gestern einen Podcast gehört, wo es darum ging, dass es tatsächlich die Zahlen in die Richtung gehen, dass aktuell die Menschen sehr viel Secondhand kaufen und auch wieder verkaufen, und dass das eigentlich gerade ein großer Trend ist, was ich super finde.
Ja, ist mir persönlich tatsächlich zu aufwendig. Mache ich kaum. Also ich bestelle jetzt nicht groß online oder so. Ich würde sagen, Secondhand praktiziere ich dann einfach, indem ich Sachen mit nach Madagaskar nehme und dann auch frage, so Leute, was braucht ihr? Und dann, ich fliege jetzt immer mit Turkish Airlines. Also fliegen ist ja sowieso schon wieder ein Problem, aber anders funktioniert es einfach nicht. Aber Turkish Airlines lässt 2 Gepäckstücke zu. Das heißt, ein Gepäckstück ist immer komplett Secondhand für Madagaskar. Ne? Und dann aber natürlich auch
Super.
so, dass man nicht sagt, okay, vor Ort zerstöre ich jetzt eine Textilindustrie. Das schafft auch ein Donald Trump. Da muss ich mich gar nicht mehr für anstrengen, der dann eben da krasse Zölle aufruft oder eben auch andere Leute, die ganz viel Gebrauchkleidung nach Madagaskar bringen und es damit den lokalen Leuten schwer machen. In Deutschland selber, ich finde es gut, dass das Menschen machen. Ich finde es gut, dass das so einen Anklang gefunden hat. Ich glaube aber, dass es mittlerweile wieder so eine Art, ich sag mal, Hype ist, dass das gar nicht, also dass das sowieso gemacht wird, ne? Was ich eher ganz, ganz schade finde, dass es keine Unverpackt-Läden mehr gibt oder dass die sehr, sehr rückläufig sind. Wir hatten in Düsseldorf mehrere,
Stimmt.
mittlerweile gibt es die kaum noch. Und das ist auch immer so ein Thema, wenn ich jetzt einkaufen bin, versuche ich halt irgendwie größere Pakete, das ist kein Problem, weil ich viel und gern esse, größere Pakete in Pappe zu kaufen, auf solche Sachen dann zu achten. Ne? Aber das ist, glaube ich, sind so die kleinen Dinge, einfach die man machen kann. Ja.
Ja. Ja, ist doch schön, sehr gut. Aber beim Thema Secondhand kommen wir auch auf meinen Buchsponsor zu sprechen, wo nämlich Bücher Secondhand gekauft werden und verkauft werden können. Und deswegen möchte ich dich ganz gerne fragen, liest du eigentlich gerne und hast du einen Buchtipp für mich, meinen Hörer und Hörerin?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, ich lese gerne. Also das Buch, was ich gerade lese, ist von einer längeren Reihe. Es ist tatsächlich Fantasy. Eine gewisse Zeit lang habe ich andere Sachen gelesen. Das ist oft Thriller oder eben dann auch schon mal Sachbücher. Aber das ist mir tatsächlich zu nerdy geworden, weil ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwo die Grenze ziehen zwischen meinem Alltagsgeschehen, meinem Beruf und abends auch einfach nochmal 20 Seiten lesen, auf was ganz anderes kommen und schlafen wie ein Stein. Und ja, gerade, super. Das habe ich mir hier aus der Bücherei ausgeliehen. Ist natürlich eine andere Art von Secondhand. Bei Büchern finde ich das übrigens sehr cool. Ich liebe auch diese Bücherregale. Ich finde auch, ich gehe auch, wenn ich am Flughafen bin, immer noch mal durch so einen Buchladen durch, ohne da was zu kaufen. Aber ich mag es einfach, das zu sehen, das zu lesen. Und genau, gerade lese ich von Ted Williams, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Im dunklen Tal. Das ist einfach quasi, das sagt auch der Schaffer von Game of Thrones, beziehungsweise von Lied von Eis und Feuer. Ich meine, das heißt so Game of Thrones, ne? Der Schaffer hat selber auf einem Buchrücken sich zitieren lassen, dass diese Bücher ihn für seine Werke inspiriert haben. Und das merkt man auch. Also das ist halt das Coole. Die höre ich als Hörbücher. Das heißt, ich habe die Serie selber noch nie gesehen. Ich kenne nur die verschriftlichte beziehungsweise Audioform davon. Aber man merkt quasi sehr, sehr viele Parallelen. Und das ist auch sehr entspannt und cool aufgebaute Welt, durch die man da eintauchen kann.
Toll, hört sich super an. Vielen Dank für den tollen Buchtipp. Julian, erstmal auch noch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch hier und uns BioPellets Energy vorgestellt hast, euer tolles Projekt in Madagaskar, darüber erzählt hast, was ihr da so alles erlebt und was ihr da so schafft. Ich bin total begeistert und ich bin begeistert von deiner Energie, was du da alles aufbringst und schaffst. Mach weiter so bitte und macht ihr weiter so. Das ist toll, dass es euch gibt. Und vielen Dank, dass ihr uns heute vorgestellt habt, was ihr da macht.
Ich danke dir ganz herzlich. Danke für dein Format, dass du solchen Menschen wie uns, wie anderen Weltverbesserern eine Bühne gibst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr freundlich und dankbar.
Mache ich sehr gerne. Macht mir auch sehr viel Spaß. Sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.